Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Yoga Coach Podcast. Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati.
Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca.
Wir haben wie immer ganz viele Rückmeldungen bekommen auf unserem Podcast. Ihr könnt bei uns ja Themen wünschen. Wir arbeiten die alle nach und nach ab. Also tut es gerne weiter fleißig. Lasst uns auch gerne ein Like da oder abonniert uns auf YouTube. Heute ist ein Zuhörerwunsch gewesen, dass wir über Trauma reden. Und im Vorgespräch haben wir festgestellt, du definierst Trauma ganz anders als ich beispielsweise. Wenn wir über Trauma reden, dann denke ich als erstes, ja, das entsteht beim Unfall, das entsteht, wenn ich im Krieg war, das entsteht durch Missbrauch. Für dich ist aber was völlig anderes. Was ist für dich Trauma?
Mhm. Also ein Trauma ist eine Verletzung erstmal. Auf körperlicher oder seelischer Ebene. Und wenn, ja, es ist vielleicht nicht was ganz anderes, aber vielleicht noch mehr als nur einfach das, was du gerade aufgezählt hast, oder geschieht nicht nur durch das. Zunächst möchte ich auch hier schon mal gleich festhalten, dass ich ja ein Coach bin. Das heißt, keine Psychiaterin, keine Psychotherapeutin. Das heißt, meine Sicht wird möglicherweise auch ganz anders sein auf das Thema Trauma, als man das aus der Psychologie her kennt. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Also ist mir ganz wichtig, das an der Stelle zu betonen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Traumata. Also es ist ja ein Unterschied, ob man mal ganz kurz ein Trauma erlebt hat, dann ist das, oder ob das über einen langen Zeitraum passiert ist. Und das hat ja auch manchmal was mit einer subjektiven Wahrnehmung zu tun, im Sinne von, dass es ein Missverständnis einfach ist, dass ein Missverständnis vorlag und aufgrund dessen ein Traumata entstanden ist. Das wäre ja so eine ganz, ja, kleine Sache im Alltag, die immer mal passieren kann. Ich sage in Anführungsstrichen, ist mal dumm gelaufen in der Kindheit. Und durch das Missverständnis ist halt ein Traumata entstanden. Das heißt, die Person hat so großen Schmerz empfunden, körperlich oder seelisch oder und hat dann eben das Gefühlserleben dazu abgespalten. Mhm.
Aber Missverständnisse passieren ja ständig. Das wird ja bedeuten, dass alle von uns traumatisiert sind, nach deiner Auffassung.
Irgendwie schon, ja. Also ich glaube, dass jeder ein Trauma in sich trägt, in welcher Form auch immer.
Mhm. Und jetzt, um bei dem Beispiel Kindheit zu bleiben, was kann denn so ein Missverständnis sein, was dann so ein Trauma auslöst?
Die Mama sagt zum Beispiel, ich komme gleich wieder, ich gehe nur kurz irgendwie einen Brief einwerfen und das Kind hat das nicht gehört und ist vielleicht im Spiel beschäftigt und ist vielleicht eigentlich noch zu klein, um alleine zu lassen. Mutter denkt sich nichts dabei, springt halt schnell los und in dem Moment merkt das Kind, ich bin ganz alleine, die Mama ist nicht mehr da, kommt sie jetzt eigentlich wieder? Mhm. Oder das Kind liegt im Bettchen und schläft und die Eltern denken, naja, es schläft ja, dann kann ich mal kurz den Müll raustragen und das dauert vielleicht länger, weil ich dann mich noch mit der Nachbarin verquatsche und das Kind wacht auf und hat das Gefühl, es ist ja gar niemand da. Das wäre jetzt ein Missverständnis, was bei dem Kind extreme Ängste auslösen kann. Weil es ja nichts klar denkt in dem Moment. Das Großhirn wird sozusagen ausgeschalten oder ist vielleicht noch gar nicht so aktiv. Also das rationalisiert es ja nicht, sondern fühlt einfach nur diesen Verlust und kann eine zeitliche Einordnung auch nicht treffen. Das heißt, für das Kind fühlt sich das möglicherweise so an, die Mama kommt nie wieder. Und wenn das Kind das in dieses Gefühl reinkommt, dann ist das ja ganz schnell lebensbedrohlich. Das ist ja wirklich was Existenzielles. Und dann kann das Kind dieses Gefühl nicht aushalten. Und dann macht eben die Seele aus meiner Sicht, die Seele, weniger das Gehirn, etwas ganz Wundervolles. Es hat nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist gerade zu viel für dich. Du musst es jetzt nicht komplett fühlen. Das wird jetzt mal abgespalten von dem Gefühlserleben. Und danach wirst du dem Kind eigentlich nicht, vielleicht gar nicht anmerken, dass es gerade traumatisiert worden ist. Es wird natürlich sehr erleichtert sein, wenn die Mutter wiederkommt. Aber für die Mutter ist das dann erstmal nicht spürbar, da ist ein Trauma passiert. Und das kann dann erst im Laufe des Lebens deutlicher werden, dass da etwas passiert sein muss. Das kann man ja meistens dann gar nicht mehr so genau benennen oder festmachen. Man erkennt es dann aber an, zum Beispiel dann an großer Verlustangst, unverhältnismäßig großer Verlustangst.
Das heißt, wenn ich es jetzt überzeichne, wenn ich es nicht mitgekriegt habe, dass meine Mutter gesagt hat, ich bin mal kurz weg, kann es so ein Trauma auslösen, dass ich dann beziehungsunfähig bin, mein Leben lang, weil ich immer Verlustangst habe und ja, dann keine Beziehung durchhalt.
Je nachdem, wie massiv das ist und wie alt das Kind ist, also mit zunehmendem Alter kann es ja mehr und mehr reflektieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das passiert. Aber wenn es noch ein kleines Kind ist, ja, kann das passieren. Dass man in der Beziehung Probleme hat aufgrund von dieser traumatischen Erfahrung. Mhm. Das wäre jetzt aber nur ein kurzes Trauma, das vielleicht dann nicht so massiv wirkt wie andere. Also wenn es jetzt ein Trauma ist, das über einen langen Zeitraum geschieht und immer wiederkehrend ist, dann setzt sich das nochmal ganz anders fest.
Inwiefern?
Dass es zu einer Schwächung kommt. Das ist ja eine andere Schwächung, als wenn ich das nur einmal kurzzeitig erlebe. Mhm. Also dieser Glaubenssatz, der sich in mir dann einprägt, dadurch wirkt einfach nur noch massiver.
Wie sieht denn das aus? Du hast eben gesagt, es kann dazu kommen, dass man den traumatisierten Anteil abspaltet. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also kann ich mich dann einfach an diese Begegnung oder nicht erinnern oder was passiert bei so einer Abspaltung?
Ja, das weiß man ja von Missbrauchsopfern, dass sie sich oft gar nicht daran erinnern können oder erst viel später wieder daran erinnern können. Echt? Oder dass nur so ein vages Gefühl bleibt, weil in dem Moment man sich so abtrennt von dem Erlebten oder das momentan Erlebten, dass man das hinterher nicht mehr in Bezug setzen kann. Mhm. Und selbst wenn man dann weiß, dass was passiert ist, kann es auch sein, man weiß, dass vielleicht ein Missbrauch vorliegt, aber man hat das Gefühlserleben nicht dazu. Und das muss ja irgendwie wieder, also wenn wir im Yoga von Einheit Körper, Geist und Seele sprechen, dann muss das ja irgendwann auf kurz oder lang wieder miteinander verbunden werden, damit es sich auflösen kann. Mhm. Wobei, wie gesagt, als Yoga-Lehrerin, als Coach ist das ja nicht meine Aufgabe. Also ich heile ja nicht, also ich habe ja dann keinen Auftrag zu heilen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig für mich zu erkennen, ob bei einem Klient ein Trauma vorliegt oder nicht oder auch zu erkennen, ab wann und wo muss das vielleicht ärztlich oder psychotherapeutisch begleitet werden. Mhm. Und dann, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dann kommt es wirklich sehr drauf an, wie der Therapeut tickt, ob es möglich ist, das aus einer spirituell-energetischen Sicht begleiten zu können oder eben nicht. Wenn der Therapeut damit was anfangen kann, dann kann das sehr schön Hand in Hand gehen. Wenn der aber eine ganz andere Methode hat oder die nicht den gleichen Blick da drauf hat, dann ist das ja eher verwirrend für den Klient. Und dann kann man das nicht miteinander kombinieren. Mhm. Würde ich das nicht machen.
So. Wie verbindet man denn die beiden Teile wieder?
Also das Gefühlserleben mit dem Traumata, man tastet sich langsam ran. Man tastet sich ran in indem man, also wie gesagt, ich mach das ja nicht therapeutisch, ja, im Sinne von, dass ich jetzt therapeutische Tipps hier reingeben möchte, sondern ich arbeite ja eher mit Bewusstsein, zu erkennen, was bedeutet das für mich, wenn ich ein Traumata erlebt habe, welche Auswirkungen hat es auf mich, auf meinen Alltag, inwiefern stört es zum Beispiel meine Beziehungsfähigkeit oder auch meine Möglichkeit, mich frei zu entfalten. Und dann finde ich auch immer wichtig, irgendwie eine Sinnhaftigkeit, eine tiefere Sinnhaftigkeit darin zu erkennen, zu verstehen, warum ist das so passiert. Und wo kann ich etwas rausziehen, das mich gestärkt hat, wo ich drauf aufbauen kann? Also wie kann ich positive Bilder finden, um das verarbeiten zu können? Und ich gucke dann halt energetisch drauf, wann geht es wieder Hand in Hand. Und für uns Yogis ist immer ganz wichtig, wir machen uns bewusst, wir haben diesen lichtvollen inneren Kern, Atman, diese Verbundenheit zum Göttlichen. Und da sagen wir, das ist unantastbar. Das ist ein Bereich in deiner Seele, der ist unantastbar, der ist immer gesund. Da gibt es keine Verletzung. Und ich finde das ganz wichtig, wenn man ein Trauma erlebt hat, dass man in dieses Gefühl langsam wieder reinkommen kann, zu wissen, es gibt einen Bereich in mir, der ist unangetastet. Und da kann ich drauf aufbauen. Mhm. Und wie man das, welche Sprache man dazu verwendet, das ist halt sehr individuell. Das kommt auf den Klient drauf an, ob ich jetzt mit diesem yogischen Bild arbeiten kann. Da ist ein gesunder Anteil und da ist ein traumatisierter Anteil. Um erstmal bewusst zu machen, da gibt es zwei Instanzen in dir, die nicht unbedingt Hand in Hand miteinander arbeiten, sondern gegensätzlich. Der eine möchte eine harmonische Beziehung und eine Anbindung an Menschen und der andere sagt, ich traue Menschen gar nicht und ich möchte, mir macht das Angst, ich will das nicht. Mhm. Und das muss ja, und über Bewusstsein passiert ja auch schon ganz viel, wenn man sich das mal bewusst macht. Ah, so funktioniert Trauma. Oder ich verwende auch ein anderes Bild und sage eher, also das innere Kind ist ja heute vielen ein Begriff. Ich finde es recht deutlich, wenn man dann sich bewusst macht, okay, da ist das innere Kind, das ist vielleicht 3 oder 4 oder 6 oder 7, wie auch immer, und hat eine traumatische Erfahrung gemacht. Und in dem Moment wächst das ja nicht mehr weiter. Das spaltet sich ab und es bleibt so klein, wie es halt zu dem Zeitpunkt war, während der gesunde Anteil ja weiter wächst, weiter lebt und ja gar keinen Zugang, da ist wie eine Wand zwischendrin, zwischen diesem Erwachsenenanteil und diesem kindlichen, verletzten Anteil. Aber diese Wand, die wird halt brüchig. Ja, dieses innere Kind klopft da immer mal wieder an die Tür an, sagt, hallo, du hast da was übersehen, hallo, da gibt es aber eine Verletzung und ich möchte gesehen werden. Und umso älter man wird, umso brüchiger wird das, umso mehr wird man da eigentlich reingeworfen zu spüren, irgendwas stimmt nicht. Oder man kriegt es vielleicht auch von außen mitgeteilt. Und dann geht es darum, Kontakt mit diesem Kind aufzunehmen. Und dann kann man schön mit Meditationen arbeiten oder mit Visualisierungen arbeiten, zu gucken, okay, wie sieht denn das Kind aus und wie kannst du denn in Kontakt treten? Kannst du dich vielleicht daneben setzen? Ist es möglich, das Kind zu berühren oder mag es das nicht? Und da ist ja ganz wichtig, dass der Klient entscheiden darf, was möchte ich denn mit dem inneren Kind machen, weil ganz oft ist es so, dass man das Kind erstmal ablehnt und nicht mag. Da muss man dann, oder da darf man dann langsam hinkommen, Freundschaft mit diesem Kind zu schließen und dieses Kind in so einem inneren Garten oder so zu versorgen, um zu vermeiden, dass das innere Kind in eine Position kommt der Verantwortung, wo es die Zügel in die Hand nimmt im Alltag, wo du das definitiv nicht haben möchtest.
Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wenn das innere Kind durchkommt?
Also innere Kinder handeln ja unterschiedlich. Die einen preschen halt immer nach vorne und sagen, ich bin der Bestimmer, wir machen das so, so und so. Und der eigentliche gesunde Anteil merkt einfach, das Leben verläuft irgendwie nicht so, wie es gerne hätte. Weil eben dieses innere Kind immer vorprescht. Es kann aber auch sein, dass das innere Kind sich, nehmen wir mal an, es liegt ein Traumata vor in Bezug mit dem Vater. Dann würde, und es ist nicht geheilt, dann würde der Klient möglicherweise immer wieder Figuren aussuchen, Partner aussuchen, die ganz genauso ticken wie der Vater. Und der gesunde Anteil fragt sich, oh, was soll das denn?
Ist das der Punkt, ich gerate immer an die falschen Partner,
ja,
oder Menschen?
Ja, mhm. Weil das innere Kind kennt sich damit halt aus. Fühlt sich halt sicher damit. Aber du kannst ja nicht einem 3-jährigen oder einem 6-jährigen Kind die Partnerwahl überlassen. Das kommt nicht so gut. Oder gar eine Beziehung führen zu lassen. Das geht auch nicht. Mhm. Deswegen, das muss integriert werden. Und ja, ein 6-jähriges Kind findet natürlich den Vater zum einen toll, also sucht sich halt den Vater wieder raus oder wird ja idealisiert, egal was passiert ist. Der kann ja gewalttätig sein, wird ja trotzdem idealisiert. Das ist ja auch ein Schutzfaktor, der dann eben Trauma stattfindet. Erstens, man erinnert sich nicht dran und zweitens, man idealisiert, um die Situation aushalten zu können. Und drittens, es hat ja auch mit einer Hormonausschüttung zu tun. Also ist das ja, da ist ja immer Stress mit verbunden und dadurch, also eine Hormonausschüttung ist ja nichts anderes als eine Energiezufuhr. Und man bekommt sofort eine Energiezufuhr, wenn man so einer Person begegnet. Das System spürt, ach, das ist genau so eine Person. Und wenn ich das nicht aufgelöst habe, dann denke ich ja, ich liebe die andere Person, obwohl ich das überhaupt nicht tue, weil ich noch nicht verstanden habe, dass ich den Vater nicht geliebt habe, vielleicht schon auf einer tieferen Ebene, aber ich habe da keinen Zugang dazu gehabt als Kind, sondern ich habe ihn einfach nur idealisiert. Und dann suche ich eben wieder danach einen Mann, den ich idealisieren kann. Und dann hat es, und wo ich diese Energieausschüttung habe. Mhm. Und es ist dann eine Verwechslung, es ist dann halt keine Liebe. Mhm. Und so, das ist ein, ich finde, das innere Kind, da kann man viel, viel mitmachen, da zu heilen oder in Kontakt zu treten, um zu verstehen, wie tickt denn mein inneres Kind und wie stellt mir das eigentlich regelmäßig so ein Bein. Also es wäre ja klar, irgendwie ein Bein gestellt, sich so einen Partner zu suchen. Ein inneres Kind kann aber auch trotzig sein und an Situationen mit Trotz reagieren. Naja, da kostet sich halt hinterher dein Job irgendwie, weil das dann rausgekommen ist an der Stelle gegenüber dem Chef, wo das halt nichts zu suchen hat. Ja, oder an anderen Stellen. Also da geht es einfach darum, sich im Coaching bewusst zu machen, gibt es das, so ein verletztes inneres Kind? Und wenn ja, wie kann ich denn mit dem Kind in Kontakt treten? Guck weniger danach, also ich mache jetzt keine Traumaarbeit, guck dann weniger danach, ja, ich gehe jetzt nicht in das Traumaerleben rein mit dem Klient. Das ist halt etwas, das muss dann ein Therapeut machen. Wobei natürlich Gefühle, in welcher Form sie aufkommen, ja natürlich in einem Coaching auch immer Platz haben. Ja.
Du hast vorhin gesagt, die Mauer zwischen dem inneren Kind und dem gesunden Anteil wird mit, je älter man wird, immer brüchiger. Warum?
Ja, weil man die Energie nicht mehr dazu hat, so zu tun, als wäre nichts passiert. Die Energie wird einfach weniger und es ist unglaublich anstrengend, ein Trauma wegzudrücken. Das ist ja permanenter Stress. Das ist auch eine permanente Vermeidungsstrategie. Man muss ja dann im Alltag immer gucken, dass ich nicht angetriggert werde. Wenn das irgendwas irgendwie mit meinem Trauma zu tun hat, dann muss ich ja einen großen Bogen außenrum machen und das ist ja eine höchst unbewusste Handlung. Aber mein Unterbewusstsein ist ja permanent auf diesem Speed-Faktor zu gucken, oh Gott, ist da was? Ist da was? Also das ist ja immer so eine Hab-Acht-Stellung und das kostet so viel Energie, dass man irgendwann einfach nicht mehr kann und dann bricht natürlich dieses System zusammen. Weißt ja, ich bin ja immer eine Freundin von, ich warte nicht, bis mein System zusammenbricht, sondern ich höre vorher schon meinen Liebsten genau zu, also meinem Partner oder Partnerin. Was sagen die denn? Sagen die, weisen die darauf hin, dass da möglicherweise irgendwas komisch läuft bei mir? Kommen die mit diesem inneren Kind nicht klar? Oder gehen meine Beziehungen ständig kaputt? Oder versaue ich irgendwie kurz oder lang meine Beziehung immer durch irgendwie ein großes Eklat? Ja, warum muss dieses Eklat immer sein? Also da weiß ich ja schon, kann ich mir denken, dass irgendwas nicht rund läuft. Da würde ich mir halt vorher schon Unterstützung holen, bevor ich wirklich warte, bis ich einen Burnout habe oder das System wirklich zusammengebrochen ist. Das ist halt sehr riskant, da weiß man ja nicht, wie reagiert dann die Seele, also was passiert dann, kommt es dann zu einer Psychose oder was ist dann? Ja.
Also dieses innere Kind ist ein Bild, mit dem man arbeiten kann, aber wenn wir jetzt unseren Blick nochmal auf Yoga richten, gibt es dazu auch ein Pendant?
Ja, so wie gesagt Atman und also dieser gesunde Anteil in einem und der traumatisierte Anteil. Man könnte auch die Koshas, ich arbeite auch mit den Koshas, mit den Energiehüllen, dass ich erkläre, okay, guck mal, in der Energiehülle, in der Emotionalebene hat das Trauma stattgefunden. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Ebenen oder auch auf der Körperebene hat das Trauma stattgefunden. Aber du hast ja immer noch die Prana-Hülle, da hat kein Trauma, da ist kein Trauma. Und dann gibt es noch den Beobachter, da ist auch kein Trauma. Und dann gibt es noch die Verbindung zum Gott, da ist auch kein Trauma. Also es sind nur ein oder zwei Ebenen, die traumatisiert sind, sodass man weiß, da gibt es noch ganz viel Potenzial in mir, wo ich drauf zurückgreifen kann. Das ist ein Bild, mit dem ich häufig arbeite. Dann könnte man auch einfach von Gehirn sprechen, ja, also Großhirn oder eben diese Stammhirn, ja, sowas sind diese Reflexe, die dann passieren in einem Trauma, um es auf dieser Ebene zu erklären, okay, Großhirn ist runtergefahren und dann geht's eben um Fluchtmodus, um Kämpfen, Erstarren, also tun, als wäre ich jetzt tot. Also da gibt es ja diese unterschiedlichen Muster oder eben auch Unterwerfung. Also ich gehe in so eine Resignation rein. Und dann kann man das auch so erklären, ja, dass das eine Gehirnangelegenheit ist. Manche wollen das vielleicht nicht so spirituell erklärt haben oder können mit dem inneren Kind nichts anfangen. Das ist für mich immer nur eine Frage der Sprache. Man weiß nicht, wie das jetzt ein Psychologe erklären würde. Oder eben ja, der Klient findet selber ein Bild, könnte auch sein.
Ja.
Das kommt ja drauf an, wenn er zum Beispiel religiös ist, dann kann er ja auch ein Bild für sich finden, wo er sagen kann, okay, da ist ein traumatisierter Anteil und hier bin ich bei Jesus oder hier bin ich mit den Engeln oder so und da bin ich sicher.
Mhm. Arbeitest du auch mit Namen?
Genau, dann haben wir die spirituellen Namen, das ist auch etwas, also wir bauen mit spirituellen Namen Ego ab, aber wir können auch ganz klar mit Trauma da arbeiten, zu sagen, die Schwingung von deinem spirituellen Namen, manchmal, wenn ich das Gefühl habe, gebe ich einem Klienten auch einen spirituellen Namen, damit er damit arbeiten kann, dass er sagt, okay, mein gesunder Anteil ist verbunden oder Atman, ja, kriegt einen Namen, damit ich weiß, das ist gesund. Und mein Geburtsname, der ist halt leider verbunden mit dem Traumata. Und dann versuchen wir dann so dran zu arbeiten, mehr und mehr in diesen spirituellen Namen, also in das eigentliche Sein zu kommen. Und dann ist es manchmal leichter, sich bewusst zu machen, ach, das ist der Teil, der heißt so, der so. Ich möchte da nichts Schizophrenes kreieren, sondern eher bei mir geht es immer nur um Bewusstseinsbildung. Das heißt, sich bewusst zu machen, wie tickt denn die erwachsene Frau, der erwachsene Mann? Wie würde der entscheiden? Wie würde der diese Situation, diese Krise oder den Konflikt gerade lösen? Und was macht denn das innere Kind oder der traumatisierte Anteil oder der Geburtsname, wie auch immer? So, das sind einfach nur diese unterschiedlichen Wörter, Bilder, Namen, mit denen ich arbeite. Mhm. Ja.
Wie ist das denn, wenn du sagst, viele von uns sind traumatisiert, haben das Trauma in sich. Das kommt ja meistens dann auch raus, wenn es nicht gerade der Partner spiegelt, in Situationen, wo man dann vielleicht selber feststellt, wieso habe ich denn jetzt so reagiert? Also das berühmte Antriggern, ne? Also irgendwas in mir fängt an zu reagieren wahrscheinlich, weil das Trauma die Grundlage davon war. Was mache ich denn in so einer Situation? Erstmal so ganz praktisch.
Bewegen.
Wie?
Also auf keinen Fall sich hinlegen und das irgendwie versuchen auszuhalten, sondern ich versuche rauszugehen aus diesem Gefühl der Ohnmacht, aus diesem Fluchtimpuls, was auch immer. Ich lenke mich ab mit etwas, was mir gut tut. Ich lasse den Stress aus dem Körper los, der vielleicht gebildet worden ist durch körperliche Bewegung, durch Sport, durch Joggen, durch Tanzen, oder ich fange an zu singen oder schreien. Also auf jeden Fall etwas tun, wo ich mich wieder spüren kann.
Auch so progressive Muskelentspannung, wo du dich ganz fest anspannst und dann loslässt?
Ja, das oder? Zum Beispiel auch. Mhm. Da muss man ganz genau gucken, wie tickt, es tickt ja jeder anders. Dem einen tut es voll gut, der andere, den stresst das noch mehr. Dann würde ich gucken, aber tendenziell einfach Bewegung.
Das finde ich interessant. Also du sagst, auf gar keinen Fall hinlegen. Was passiert dann, wenn ich mich hinlege und mich dem Gefühl hingebe? Manifestiert sich das dann noch mehr oder was?
Ich komme ja eigentlich dann, wenn ich Flashbacks habe zum Beispiel durch eine Traumatisierung, dann und ich lege mich hin, dann tauche ich da ja voll ein in diese Flashbacks. Mhm. Und dann komme ich in so eine Abwärtsspirale rein. Mhm. Und umso tiefer ich in diese Abwärtsspirale fortgeschritten bin, umso schwieriger wird es ja dann wieder rauszukommen. Das heißt, ich würde immer gucken, dass ich möglichst früh erkenne, wann bin ich angetriggert und dann frühzeitig reagieren, damit es mehr und mehr aufgelöst werden kann, dass ich mehr und mehr Sicherheit bekomme, ich kann damit umgehen.
Wann ist es denn sinnvoll, ein Coaching zu machen oder sogar eine Therapie?
Das ist auch eine Frage, also es ist immer sinnvoll, das von einem Arzt abklären zu lassen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe ein handfestes Trauma oder ich bin sogar suizidal oder depressiv. Das ist etwas, das muss von einem Arzt oder einem Therapeut behandelt werden, das ist ganz klar. Ich glaube, wenn jemand spirituell veranlagt ist oder diesen ganzheitlichen Blick sich mehr wünscht, weil er vielleicht das Gefühl hat, dass die Sicht des Arztes oder des Therapeuten vielleicht sehr fokussiert ist auf einer Ebene. Ja, wenn man so das Gefühl hat, man möchte auch wissen, was macht denn meine Aura jetzt, wie ist es, was macht mein Energiesystem? Oder wie kann ich eine Anbindung zu was Höherem bekommen? Das weiß ich ja nicht, inwieweit das eine Rolle spielt in der Therapie. Das könnte ein Grund sein, zu einem Coach zu gehen. Dann ist ja eine Therapie immer etwas, was auf eine lange Zeit angelegt ist. eine längere Zeit, mindestens halt ein paar Wochen, aber meistens ja geht ja so eine, wenn es jetzt wirklich eine Traumatherapie ist, jahrelang. Ein Coach, deswegen sage ich, ein Coach geht ja nicht in das Trauma rein mit dem Klient, zumindest jetzt nicht absichtlich und forcierend. Der guckt ja nur, wie kannst du im Hier und Jetzt damit umgehen, wie kannst du das verstehen, was passiert ist und wie kannst du auf diesem gesunden Anteil aufbauen. So, das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich mache einen Heilungsprozess und trigger womöglich absichtlich an, um immer wieder, um das Stück für Stück aufzulösen. Das sind ganz, ich glaube, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Aber ich glaube, ja, dieser spirituelle Aspekt, der fällt wahrscheinlich bei den meisten Therapien irgendwie unter den Tisch, also wenn einen das interessiert, würde ich jetzt einen spirituellen Coach halt noch mit dazu nehmen. Mhm. Oder einen systemischen Coach, der ja auch wieder einen anderen Ansatz hat als ein Verhaltenstherapeut oder ein tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapeut.
Was macht ein systemischer Coach?
Ja, der guckt auch im Hier und Jetzt eher. Der beschäftigt sich mehr mit dem Hier und Jetzt und guckt sich das ganze Familiensystem an. Also wo stehst du in deiner Herkunftsfamilie energetisch? Wo stehst du heute? Und vielleicht kann man einen Platz suchen, der geschickter ist für dich, wo du besser atmen kannst, dass du nicht immer wieder in diese innere Kindrolle fällst, sondern stabiler in der Erwachsenenrolle bleiben kannst. Das passiert ja vielen Erwachsenen, da muss man nicht mal traumatisiert sein. Man sitzt bei seinen Eltern irgendwie zusammen und schwupp ist man wieder in dieser Kindrolle drin, ja, dass man sich da klarer positioniert und ein Systemiker würde ja dann auch nicht unbedingt gucken, wie kann ich das jetzt auflösen, was passiert ist, sondern der fragt sich, wie kannst du denn damit umgehen? Mhm. Musst du das alles im Rucksack parken oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst? Mhm. Deswegen, also ein Coaching ist ja immer kürzer angelegt.
Mhm. Und ergänzend dazu kommt es bestimmt auch noch, dass wir am besten noch Hatha-Yoga machen, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja tatsächlich Studien, die belegen, dass wenn du Hatha-Yoga praktizierst, dass es ähnlich effektiv ist, wenn du eine Psychotherapie machst. Mhm. Also diese Studien gibt es. Ich will, das, wie gesagt, ich distanziere mich ganz klar. Ich sage nicht als Ersatz, aber diese Studie wurde gemacht und von daher gibt es da große Erfolge. Mhm. Aber ich glaube immer, wenn man gerade auch mit der Psyche zu tun hat, macht es Sinn, mit dem Körper noch zu arbeiten, um da eine stabilere Basis zu bekommen.
Inwiefern stabilere Basis?
Ja, diesen gesunden Anteil stabiler aufzubauen.
Das kann ich nur über den Körper.
Das kann ich am leichtesten über den Körper. Mhm. Also Selbstbewusstsein über den Körper zu erwecken und zu erweitern ist leichter, als wenn ich das einfach auf einer kognitiven Ebene mache. Das bricht ja relativ schnell wieder zusammen, wenn ich mir bewusst mache, wie toll ich bin. Naja, ist vielleicht ein schönes Gedankenkonstrukt, aber ich spüre das noch nicht. Also ich kann immer nur etwas verinnerlichen für den Alltag, was ich wirklich fühlen kann. Und naja, wer fühlt? Der Körper fühlt. Also muss ich es irgendwie über den Körper auch machen.
Wie kann ich denn Selbstbewusstsein fühlen über den Körper?
Da gibt es ja diverse Haltungen. Also der Klassiker ist ja so diese Kriegervarianten, wo man so leicht in der Grätsche steht und die Arme geöffnet hat. Da ist der Herzraum frei. Da ist das Becken geöffnet. Das braucht ja Mut, das braucht ja Souveränität, das aushalten zu können, egal in welcher Lebenslage so offen stehen zu können. Und wenn ich das auf der Matte geübt habe, dann habe ich zunehmend auch weniger ein Problem im Alltag, mich so zu zeigen, wie ich bin. Mhm. Weil ich habe es über den Körper schon erfahren, es ist okay, ich kann das aushalten.
Mhm. Finde ich interessant, dass es Leute gibt, die das nicht aushalten können. Also gut,
wenn du jetzt nur auf der Matte bist, geschützt im Yoga-Raum, ist das kein Problem. Da wird jeder sagen, warum kann ich das nicht aushalten? Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst jetzt in einem Meeting und würdest dich in diese Position stellen, dann würdest du dich schon ungeschützter fühlen.
Ja, ganz abgesehen davon, dass die Leute irritiert gucken, ja.
Ja, genau, so, was ist denn jetzt los?
Genau.
Ja, aber darum geht es ja, dass ich gedanklich das, was ich über den Körper mache, auch emotional machen kann. Mich nämlich so geöffnet hinzustellen, zu sagen, da bin ich. Das ist ja Selbstbewusstsein und ich lerne es eben über den Körper, auch wenn ich es dann nicht tatsächlich so mache. Von daher, das ist ja Yoga, dass wir das wirklich fühlen können. Ich öffne nicht einfach nur und fühle nichts, sondern ich öffne und fühle, was es wirklich auf einer tiefen Ebene für mich bedeutet.
Mhm. Spannend und komplex.
Sehr komplex, ja, sehr komplex. Also ich würde gerne noch über diese unterschiedlichen Traumatypen noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir das ja eingangs besprochen haben, also kurzes Trauma oder langanhaltendes Trauma, aus Versehen passiert oder in Kauf genommen. Mhm. Dann gibt es ja noch das schicksalhafte Trauma durch einen Unfall oder eine Naturkatastrophe, ist auch wieder anders, ja, fühlt sich anders an, ist vielleicht auch anders zu akzeptieren. Dann gibt es indirekte Traumata, wo die zum Beispiel im Mutterleib erfahren wurde, wenn die Mutter Stress hatte, ist das Kind ja eigentlich nicht direkt betroffen, aber es ist trotzdem ein Trauma, das auf das Kind wirkt. So dass es auch Studien gibt, wo man weiß, dass dieses Kind schneller reizbar sein wird, schneller aggressiv wird, weil es einfach diesen Stresshormonen ausgesetzt war. Dann gibt es Traumata über die Epigenetik.
Was für ein Ding?
Epigenetik, das heißt, dass es die Mutter oder die Oma erfahren hat oder vielleicht sogar die Uroma erfahren hat und das aber über die Gene weitergegeben wurde, so dass man vielleicht mit Verhaltensweisen zu tun hat, wo man denkt, das fällt eigentlich so in den Bereich Trauma. Ich reagiere überemotional oder so oder besonders ängstlich. Und weiß aber überhaupt keinen Grund. Und dann habe ich vielleicht eine Therapie gemacht und stelle fest, ja, gibt immer noch keinen Grund. Es ist einfach nichts gefunden worden. Es liegt wohl kein Trauma vor und trotzdem reagiere ich so. Da könnte man mal gucken, was liegt denn in der Ahnenlinie vor? Oder aus meiner Sicht, weil wir ja multidimensional sind auf Seelenebene, was liegt in vergangenen Leben vor? Und so, spätestens da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, ja klar, jeder ist traumatisiert.
Ja, ich war schon bei den Großeltern, habe ich gedacht, dann ist jeder traumatisiert, weil die Großelterngeneration den Weltkrieg erlebt hat.
Genau, da spricht man dann von kollektivem Trauma. Von daher, also wir Deutschen sind definitiv alle traumatisiert durch unsere Großeltern, Eltern, Großeltern-Generation. Ja.
Toll.
Toll, gell?
Mhm. Macht Mut.
Mhm. Ja, aber wir sind in dieser wunderbaren Situation, dass wir nicht mehr die Wahl haben zwischen Klapse und Nicht-Klapse. So, das ist gar nicht so lange her, da ist so gesprochen worden, so hätte es ja in der Klapse. Mhm. Und da dazwischen gab es ja irgendwie nichts. Während es heute schon wirklich echt im Kommen ist, Selbstreflexion zu betreiben, zu gucken, inwiefern gibt es verletzte Anteile in mir, wie wirken die. Also so ein Coaching zu machen, ist, ja, glaube ich, echt irgendwie angekommen, so bei ganz vielen zu sagen, ja, kann ich ja einfach mal machen, wenn ich da gerade nicht weiterkomme, ist ja nicht, kann ich mir ja Hilfe holen. Da ist noch nicht diese Stigmatisierung da, wie das früher war. Ach Gott, ja, die lässt sich helfen. Und deswegen ist es wunderbar, also das ist, dass wir uns leichter damit tun, Hilfe einfach anzunehmen, zu sagen, hey, ich muss das ja gar nicht alleine bewältigen, ich kann mir einfach Unterstützung holen. Mhm. Von daher sind wir in dieser Generation schon in der tollen Lage, auch Zeit, Raum und auch letzten Endes auch Geld zu haben, um alte Traumata auch aus der Ahnenlinie zu lösen.
Mhm. Hui. Du sagtest eben noch, das Trauma im Mutterleib, das finde ich ja auch Wahnsinn, dass es da schon anfängt.
Ja, das ist ja mit die dramatischste Traumatisierung, weil ich ja auch davon gesprochen habe, umso älter man ist, umso mehr kann man das auf einer kognitiven Ebene verarbeiten. Aber wenn man im Mutterleib ist, dann hast du diese Ebene ja noch gar nicht. Das heißt, du bist reines Gefühl, fühlst unmittelbar, was passiert. Und wenn die Mutter im Stress ist, dann fühlt es ein Kind genauso, wie wenn die Mutter glücklich ist oder ausgeruht ist oder gestresst ist. Und ja, also diese indirekte Traumatisierung oder selbst wenn im Mutterleib etwas Schlimmes passiert, wie dass ein Zwilling verloren geht, stirbt, ist das ja ein unglaublicher Stress, der nachhaltig wirkt auf die Beziehung, auf das Beruf, auf Berufswahl mitunter, ja, auf alles, auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Da weiß ich vielleicht noch nicht mal, was ist denn da passiert. Das, sowas kriegst du oft nur durch systemische Aufstellungen raus, dass da so ein Trauma vorliegt. Passiert gar nicht so selten und hat ja eben Langzeitauswirkungen.
Mhm. Ja, das ist ja ein Thema, was wir in einer der nächsten Folgen behandeln werden mit der Annette, ne, die sich Breithaupt, die sich damit sehr intensiv beschäftigt hat mit dem Zwillingsthema.
Genau, ja. Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Da freue ich mich drauf, dass wir Sie eingeladen haben, dass wir da noch mehr drüber hören können, weil das, ja, wie gesagt, gar nicht so wenige betrifft.
Mhm. Wahnsinn. Also, ich habe mir gedacht, dass unser Gespräch heute anders endet oder auch anders anfängt, weil, wie gesagt, ich habe am Anfang gedacht, voll das Klischee, Unfall und so weiter. Löst ein Trauma aus, ist schon ein wahnsinnig komplexes Thema, finde ich.
Mhm, ja. Das ist halt sehr, sehr vielschichtig und ich möchte jetzt nicht, dass man jetzt so mit einem Gefühl von diesem Podcast geht, oh Gott, wir sind jetzt alle traumatisiert, wie schlimm, sondern ich würde mir da wünschen, dass man eher so ein Gefühl hat wie, ja, ich kann vielleicht dann verschiedene Verhaltensmuster besser einschätzen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin. Vielleicht kann ich sogar rekonstruieren, woher das kommt. Wenn nicht, ist eigentlich auch nicht schlimm. Es ist einfach nur wichtig zu verstehen, warum bin ich, wie ich bin. Warum finde ich keine Partnerin, Partner? Warum finde ich, kann ich keine Langzeitbeziehung leben? Warum? Und durch dieses Lösen von oder diese Erkenntnis, warum kann ich es ja wieder auflösen und einfach freier werden und lebendiger werden wieder. Mhm. Und von daher würde ich das jetzt eher als Chance so rausgeben, zu sagen, ja, ich muss gar nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Ich kann das verändern. Mhm. Vielleicht brauchst du gar nicht so viel. Klar, wie gesagt, es gibt da große Unterschiede zwischen leichten Traumata und schwer traumatisiert. Das ist ganz klar, dass es diese Abstufungen gibt. Mhm. Aber ich denke, für die allermeisten Menschen, die jetzt nicht so schwerst traumatisiert ist, ist der Weg nicht allzu kompliziert, da etwas Gutes für sich tun zu können, um bestimmte nervige Themen einfach hinter sich zu lassen.
Haben wir jetzt alles gesagt zum Thema Trauma?
Mit Sicherheit nicht.
Nee.
Und für heute? Da bitte ich auch wirklich um Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht alles gesagt habe. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema und das ist ja wirklich nur jetzt mal so eine grobe Übersicht, dass man eine Einschätzung hat, was ist es und wie wirkt es.
Ja, wir können es ja sogar so machen wie bei anderen Themen, dass wenn unsere Zuhörer jetzt noch Fragen haben, sie uns die schicken können, dass wir einen zweiten Teil draus machen.
Mhm, ja.
Hat sich ja im Nachgang von so einigen Folgen bei uns ergeben, ne?
Ja, ich glaube, so zweite Teile warten auch noch tatsächlich.
Mhm, ja.
Zu dem einen oder anderen Thema, ja.
Mhm. Aber für heute?
Für heute, ich glaube, ich ist das genug. ist jeder jetzt erstmal mit sich beschäftigt.
Oh Gott,
was ist denn jetzt mit mir?
Ich würde gerne wissen, wie viele jetzt Sport machen oder hat er Yoga nach dem Podcast. Okay, ich danke dir für heute für die Einblicke.
Ja, ich danke fürs Zuhören.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch.
Namaste.
Namaste.